das gefällt mir besser als die Schwarz und das wie Blau. Doch frag's mich nicht warum, ich weiß es nicht genau. Und ich kann nicht viel dafür, nein, ich kann nicht viel dafür. Ein Sessel gefällt mir besser wie ein ganz alter Tisch. Ich mag keine Gehsteig, aber dafür mag ich Fisch. Und ich kann nicht viel dafür, nein, ich kann nicht viel dafür. Und ich sag Schaffner, noch ein Karten. Schaffner, na, 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 noch ein Bier. Schaffner, na, 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 fahrt mal Zug hin. Schaffner, na, 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 wohin von mir? Adler gefällt mir besser, wie ein Tiger an den Nasen. Ich mag keine Gehsteig, aber dafür mag ich Straßen. Und ich kann nicht viel dafür, nein, ich kann nicht viel dafür. Ein Flieger gefällt mir besser, wie ein Hitten an den Dach. Nieder mag ich gar nicht, aber dafür mag ich hoch. Und ich kann nicht viel dafür, nein, ich kann nicht viel dafür. Und ich soll Schaffner. Noch ein Karten, Schaffner, na, 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 noch ein Bier. Schaffner, na, 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 vor Gott zu gehen. Schaffner, na, 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 wohin von mir? Grüß Gott, schön. Die Vorkarten bitte. Ich hab keine, macht nix. Trotzdem danke. Wiederschauen, wiedersehen, Herr Schaffner. Wenn Sie nach Moskau wollen, müssen Sie in Graz umsteigen. Aha, danke schön. Wiedersehen. Herr Schaffner?
Ja, bitteschön.
Wissen Sie, wohin der Zug fährt? Nein, junger Mann, tut mir leid.
Vielleicht nach China.
Nudeln hab ich lieber wie ein Lindenblütentee. Ich spring vor keiner Brücken, weil es tut beim Landen weh. Und ich kann nicht viel dafür. Ich kann nicht viel dafür. Der Papst, der gefällt mir besser wie ein Haifisch ohne Gesicht. Der eine wird der Pfarrer, der andere wird's halt nicht. Und ich kann nicht viel dafür. Nein, ich kann nicht viel dafür. Und ich sag Schaffner, noch ein Karten. Schaffner, na, 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 noch ein Bier. Schaffner, na, 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 fahrt der Zug hin. Schaffner, na, 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 wohin von mir?
Wohin von mir eigentlich hin? Wohin von mir überhaupt hin? Wo fahren wir überhaupt hin? Fahren wir hin? Hey du, bleib stehen. Wo fahren wir hin? Wo fahren du überhaupt hin? Wo fahren wir überhaupt hin? Wo fahren wir überhaupt hin? Ja? Hier, wo fahren wir hin? Hier, hier, wo fahren wir hin? Das wollte ich eigentlich nur fragen.
Ich werde jetzt ein Zitat vorlesen aus der Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Das ist eines der Hauptwerke von Kant zur Ethik, zur praktischen Philosophie. Darin versucht er ein bisschen zu erklären, wie er zu seinen Grundprinzipien in der Ethik kommt. Versucht auch zu sagen, dass die gar nicht weit entfernt sind von dem, was wir ohnehin alle uns vorstellen, wenn wir an Ethik denken. Das ist auch das Hauptanliegen von diesem Werk vermutlich. Ich lese jetzt diesen Text vor, will aber zur Warnung dazu sagen, oder vielleicht auch als Ansporn, es sich ein bisschen auf der Zunge zergehen zu lassen und es auf einen wirken zu lassen, dass der Text natürlich in einer uns nicht mehr ganz vertrauten Sprache geschrieben ist, die man aber, wie gesagt, sehr genießen kann, glaube ich, wenn man sich darauf einlässt ein bisschen. Also Kant sagt folgendermaßen: Was kann denn wohl Freiheit des Willens sonst sein als Autonomie? Das ist die Eigenschaft des Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein. Der Satz aber, der Wille ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz, bezeichnet nur das Prinzip, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als die sich selber auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstand haben kann. Dies aber ist gerade die Formel des kategorischen Imperativs und das Prinzip der Sittlichkeit. Also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei.
Ja, das habe ich eigentlich immer skandalös gefunden. Und ich möchte ein bisschen was sagen, wo dieses Gefühl des Skandalösen herkommt. Es ist vermutlich zur Hälfte auflösbar, aber ohne als erstes mal zu sagen, es ist skandalös, steht man vor diesem Zitat wie vor einem großartigen barocken Portal und weiß nicht, wo man anfängt. Das finde ich das Skandalöse drin. Um das mal rauszudestillieren, sagt er, polemisch gesagt, Freiheit und Sittlichkeit fallen zusammen. Was soll das? Was heißt das? Und da beginnt es jetzt zu vibrieren bei mir. Das heißt, du bist eigentlich nur dann frei, wenn du dem Sittengesetz gegenüber entsprechend handelst. Das heißt, du kannst für all die Fälle, in denen du dich nicht ordentlich verhältst, nicht beanspruchen, dass du frei bist. Das ist eine Täuschung, dass du dann auch frei wärest. Das heißt, nur dann, wenn du dich so verhältst, wie die Leute es, wie das Sittengesetz, der kategorische Imperativ oder wie man das beschreiben will, es von dir verlangen, kannst du auch sagen, dass du frei bist. Das widerspricht nun zunächst mal meinem intuitiven Verständnis von Freiheit, das darin besteht, dass man Möglichkeiten hat, nicht gesetzeskonform zu handeln, wobei natürlich jetzt die Frage ist, was man da unter Gesetz versteht, und in diesem Zitat, das du vorgelesen hast, gibt es ja einen deutlichen Doppelcharakter von Gesetz. Einerseits, dass man sagt, Freiheit hat natürlich was damit zu tun, dass man sich selber ein Gesetz geben kann, das muss ich akzeptieren, das ist klar, weil wenn ich mich nicht selber zu etwas bringen kann, hat es keinen Sinn zu sagen, ich bin frei, es zu machen. Aber, und das ist der zweite Punkt, und da geht er schnell, sehr schnell darüber über, dass dieses Gesetz gleichzeitig ein allgemeines Gesetz ist. Und das widerspricht doch unserem Verständnis von sowohl Freiheit als auch von Gesetz, dass nämlich unsere Handlungsfreiheit zusammenfällt mit dem, was von uns verlangt wird.
Ich glaube, dass man dieses Problem angehen sollte, indem man zuerst in gewisser Hinsicht einen Zwischenschritt einschaltet. Damit wird das Problem ein bisschen entschärft. Man muss aber dann noch alle die beiden Schritte im Detail anschauen. Kant sagt, dass Freiheit in einem gewissen Sinn dasselbe ist wie Vernunft, Bestimmtheit des Willens. Also dasselbe ist wie vernünftiges Handeln, und vernünftiges Handeln in gewisser Hinsicht dasselbe ist wie sittliches Handeln. Das heißt, ich habe jetzt ein Zwischenglied eingeschaltet zwischen Freiheit und Sittlichkeit, das ich vernünftiges Handeln genannt habe. Dann stellen sich jetzt statt der einen Frage zwei neue Fragen. Die eine ist, warum ist frei sein dasselbe wie vernünftig sein? Und die zweite Frage ist, warum ist vernünftig sein dasselbe wie moralisch sein? Ich weiß nicht, in welcher Frage wir besser anfangen sollen. Warum vernünftig
sind ja beide auffällig genug, nicht? Das sind ja wirklich beide auffällig genug. Vernünftig sein ist gleich frei sein. Das hieß ja zum Beispiel, nur in dem Moment, in dem ich unvernünftig bin, bin ich nicht frei.
Wenn man es so formuliert, ist es natürlich, klingt das wirklich sehr provokant. Ich glaube, dass man sich überlegen muss, in welchem Sinn Kant hier das Wort Freiheit verwendet. Er hat ein anderes Wort, das ich hier besser einsetzen oder lieber hören würde in dem Zusammenhang, das ist Autonomie. Und es gibt also zum einen Freiheit in dem Sinne, dass ich Alternativen habe zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Also Willkürfreiheit, Handlungsfreiheit. Das ist eine Auffassung, wie man Freiheit verstehen kann. Die andere Freiheit, das ist Autonomie, das ist die sozusagen nur ein Aspekt dieser zwei Seiten, frei zu sein, das ist die Fähigkeit, sich vernünftig zu verhalten, sich mittels seiner Vernunft dazu zu bestimmen, irgendetwas zu tun. Auch da sagt man sich natürlich noch, naja, ist das jetzt vernünftig sein und ist frei sein, ist das jetzt wirklich so ähnlich? Ich glaube, man kann sich ein bisschen vorstellen, warum es doch nicht so auseinanderfällt, wie man sich zuerst denkt auf den ersten Blick. Wenn man sich jemanden vorstellt, der irgendwie ohne zu denken durch sein Leben stolpert und von einem Unglück ins andere gerät und nicht mehr wirklich Herr der Dinge ist, die mit ihm passieren, dann würde man zwar vielleicht nicht sagen, er ist unfrei, aber man kann sich dann irgendwie vorstellen, dass man nicht mehr gerne sagen würde, das ist ein freies Wesen. Das also, heißt, Freiheit in diesem Sinne, im Sinne von Autonomie, dass das dasselbe ist wie Vernunftbestimmtheit, das würde man zugestehen. Die existiert aber sicher nur, weil es daneben auch noch Unfreiheit in diesem krassen Sinn gibt, wie oder sozusagen, nein, also die Möglichkeit gibt, zwischen Autonomie und Nicht-Autonomie zu wählen, das heißt, Unsinn zu machen.
Also was ich da verstehe dran, ist zu sagen, das richtet sich auch ein bisschen avant la lettre, kann man sagen, gegen die Romantik, dass jemand daherkommt und sagt, ich bin frei, einen Blödsinn zu machen. Das kann mir doch niemand verbieten, das kann mir auch das Sittengesetz nicht verbieten. Da kann man sagen, ja gut, du bist frei, einen Blödsinn zu machen, kannst auch viele Blödsinne machen, aber das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Das ist eine vergleichsweise billige Art und Weise, auszuschlagen gegen ein Problem, das du ansprichst. Und dieses Problem ist, dass in einem substanzielleren Sinn das, was ich frei bin zu machen, geregelt werden kann von Vernunftüberlegungen. Und wenn ich hin und her flippe und mir die Freiheit nehme, nichts nachzudenken, so wie du sagst, dann ist es vielleicht hin und wieder ein ganz ein schöner Zustand, hat aber nicht wirklich was mit Prinzipien von Handlung zu tun. Um Prinzipien von Handlung mit reinzunehmen, brauche ich diese Perspektive, dass meine Selbstbestimmung geleitet ist von Vernunftüberlegungen und dass ich in der Lage bin, solche Selbstbestimmungen durchzuführen. Das kann ich verstehen. Da ist aber jetzt noch ein großes Loch offen, weil es gibt verschiedene Arten von Vernunft. Und die Vernunft insbesondere gibt es überhaupt nicht. Würde ich mal sagen, um also da noch ein Schäuferl nachzulegen, welche Rolle spielt die Vernunft, die in diesem Zitat zwar nicht drinnen ist, aber die von dir eingeführt worden ist. Es gibt eine billigere Version, die würde sagen, vernünftige Überlegungen darüber, was es mir bringt, wem es schadet, die mir zur Verfügung stehen, die ich damit reinnehme. Aber das ist doch keine abstrakte, allgemeine Vernunft, die ich zur Verfügung habe und die ich nur nachschlagen muss.
Es gibt wohl nicht eine Vernunft im Sinne von einer Instanz, die irgendwo fest vorgegeben ist und die dann irgendwie lenkend herrscht in unsere Köpfe oder in die Welt oder sonst in unser Leben eingreift. Wenn man aber Vernunft erklärt als das sich selbst korrigierende Instrumentarium, das wir zur Verfügung haben im Umgang miteinander und das wir einsetzen, um zu argumentieren, dann würde ich sagen, gibt es eine Vernunft in diesem Sinn schon, weil sonst können wir gar nicht argumentieren
miteinander. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut, so eine, ein selbstkorrektives Abchecken von Ansprüchen, auf die wir uns einlassen, weil wir in einer menschlichen Gemeinschaft leben. Aber ist das eine Vision, ist das eine Instanz? Und vor allem, ist das nun wirklich die Garantie dafür, dass man frei ist? Also es würde ja jetzt so wie du das sagst, diese Selbstprüfung daraufhin, ob das, was ich jetzt tun werde, von anderen auch getan würde in derselben Situation, als würde das der Inhalt von Freiheit sein. Und da kann ich nicht ganz mitgehen, weil, also wenn man sagt, das sind sozusagen austauschbare Begriffe, da kann ich insofern nicht ganz mitgehen, weil mein Verständnis, wenn ich es so formuliere, wäre eher das zu sagen, das ist eigentlich ständig eine wechselseitige Herausforderung. Ich bin eigentlich in meiner Wahlfreiheit, in dem, was ich mir ausdenken kann, mit den Ideen, auf die ich vielleicht das erste Mal komme, bin ich immer verwiesen darauf, mich zu fragen, ja, sag einmal, überleg dir, kann das jemand anderer auch wollen? Kannst du das selber wollen, unter dem Aspekt davon, dass es andere Leute auch gibt? Das ist schon ein sehr spannendes Verhältnis und eine sehr spannende Frage, würde ich sagen. Aber es ist doch deutlich weniger, als zu sagen, das fällt eigentlich zusammen.
Du hast jetzt, glaube ich, zwei Aspekte angesprochen. Der eine ist das Zusammenfallen und das andere ist die Frage, dass ich ja andere immer brauche in diesem Prozess und dass es nicht etwas ist, was in meinem Kopf allein abläuft. Also dazu, dass ich andere brauche, das kann man nicht bestreiten. Also natürlich ist es, ich muss wissen, was die anderen wollen in Situationen, damit ich mir überhaupt klar werden kann, was ich zu wollen habe in einer Situation. Das ist eine Sache, aber letztlich finde ich die Instanz, die entscheidet, was zu tun ist, einfach in mir. Ich kann nicht hingehen und jemanden anderen fragen, du, was soll ich tun? Das ist gerade nicht Moral. Moral besteht darin, dass ich schlussendlich zu einem Ergebnis komme, das, glaube ich, soll ich jetzt in dieser Situation tun und es ist meine Entscheidung. Ich habe das so überlegt und das ist dabei herausgekommen. Also insofern ist es zwar etwas, was von anderen abhängt, aber es ist etwas, was sich als Vernunft in mir abspielt, in letzter Konsequenz, in gewisser Hinsicht. Und die zweite Frage ist, ob jetzt die Vernünftigkeit zusammenfällt mit, ja, womit eigentlich jetzt? Mit der Moral, oder?
Die Vernünftigkeit zusammenfällt mit meinen Perspektiven, mit meinen möglicherweise unerwarteten, herausfordernden und auch gemeinschaftsbedrohlichen alternativen Schritte zu setzen, die es noch nicht gegeben hat. Im Sinn von Freiheit. Ja, ich habe die Freiheit, einen Kontakt herzustellen, zum Beispiel einen neuen Kontakt in meinem Forschungszusammenhang, wenn wir schon gewesen sind, herzustellen. Etwas, was möglicherweise skandalös ist, was Leute stören wird, was andere Leute gut finden können, oder eine neue Formulierung zu wählen. Ich habe die Freiheit, vom Zurechtstutzen des Verfassungsgerichtshofs zu reden. Wie schätze ich das ein? Ist jemand, der sich die Freiheit nimmt, zu sagen, das sind alles Leute, die gehören zurechtgestutzt, handelt der damit unverantwortlich, unsittlich, unvernünftig? Wie ist sowas zu werten?
Die Frage ist einfach, was heißt, er nimmt sich die Freiheit? Wenn er vernünftig handelt, egal welches Beispiel du von diesen nimmst, wenn diese Person vernünftig handelt, handelt sie im kantischen Sinne moralisch. Das heißt nicht, dass sie tun kann, was immer sie möchte, weil mit Freiheit meint Kant in diesem Zusammenhang mit dem Sittengesetz, das ist, was ich vorher Autonomie genannt habe. Das heißt, er meint mit Freiheit in diesem Zusammenhang immer nur, dass man sich selbst eben genau diesen Vernunftprinzipien gemäß verhält und steuert. Und er meint nicht, dass ich hergehen kann und tun kann, was immer ich möchte.
Aber jetzt ist ja doch das Kriterium dafür, dass man eine vernünftige Wortwahl trifft, kann nicht einzig das sein, dass alle anderen auch so reden sollten. Weil damit würde niemals ein neues Wort aufkommen oder auch eine neue Wortverwendung.
Die Frage ist, ob hier der kategorische Imperativ überhaupt etwas sagen
genau.
kann.
Da waren wir schon.
Dass ich ein neues Wort verwende, ist nicht etwas, wo die Verallgemeinerung, das Verallgemeinerungsprinzip erstens etwas bringen kann und zweitens die Frage, ob es überhaupt ein moralisches Problem ist. Nicht?
Da waren wir schon mal, ja. Und wir machen wieder ein bisschen eine Atempause.
Präsident sei von einem Staat, der dem Rüstungschef prozentual die Finger holt. Du kannst Kardinal sein, feierlich und fett. Oder frommer Vater, Zölibat und Doppelbett. Das kannst du nicht mitnehmen. Nein, das kannst du nicht mitnehmen. nimmer. Jammert nur zum Teufel, fragen neben Gott, und der sagt eh, nicht mit nimmer. Die Zukunft ein Sportler sei, heute fit mit ihr starr. Oder bist ein fauler Hund, plagst nockert an der Isar. Du kannst ein bösen Schwindler sein, mit Immobilien in der Schweiz. Oder Hausbesitzerin, zu fressen fast zum Geist. Du kommst nichts mit nimmer. Ja, du kommst nichts mit nimmer. Frag am hohen Teufel, jammer zum lieben Gott, und der sagt, hey, nix mit dem. Eine trinkt aus der Mokertasse, der andere aus dem Pump. Der eine geht in Seide, der andere geht in Rump. Eine Däpfel ist hartes Brot, der andere Kaviar. Der eine fährt mit dem Radl, und der andere Jaguar. Der von nicht mit nimmer. Der von nicht mit nimmer. Und er winselt zwar zum Teufel, und er jammert zum lieben Gott, und der sagt, hey, nicht mit nimmer.
Wir haben diesen Dialog weniger geführt als eine von außen kommende Tourismusveranstaltung im Hinblick auf kantische Philosophie, also nicht so sehr mit dem Zeigefinger hingezeigt, was für Sätze er sagt und was für Wendungen er nimmt, sondern haben versucht, das auch selbst nachzuvollziehen und zu prüfen. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die mir in diesem Zusammenhang gekommen ist, ist, dass man Acht geben muss, welche Anforderungen man an Moralphilosophie stellt. Wie konkret darf es sein? Du hast es so formuliert, dass du gesagt hast, in einer einzelnen Handlungssituation stehend macht es wenig Sinn, schnell dann in die Bibliothek zu gehen und zu schauen, was hat der Kant dazu geschrieben, sondern da muss es anders entschieden werden. Da soll man sich nicht darauf verlassen, dass das schon irgendwo steht. Das kann nicht sein. Und so, wenn ich dich verstanden habe, ist Kant ja gerade jemand, der darauf hinweist.
Ja, also Kant hat immer sehr Wert gelegt darauf, dass seine Philosophie sehr eingebettet ist in das, was man zu denken gewohnt ist im Zusammenhang mit Ethik. Er hat also immer darauf verwiesen, dass es nicht sein Ziel ist, jetzt eine Theorie zu erstellen und die soll dann jeder annehmen und dann haben wir eine andere Welt, eine bessere Welt oder irgendeine mehr gewünschte Welt. Sondern er hat gesagt, das, was er hier vorstellt, ist eine Ethik, die nur theoretisch fundieren möchte, das, was wir ohnehin kennen. Also das, was wir im moralischen Umgang mit anderen Menschen erleben, die Grundintuitionen, die wir daraus gewonnen haben, die möchte er in eine konzisere Form fassen und so klarer, begrifflich klarer machen, was wir meinen, wenn wir über Ethik und ethische Prinzipien sprechen. Er ist aber sicher der Ansicht, dass es gut ist, dass es dahinter schon eine Praxis gibt, ein moralisches Umgehen, auf das sich Menschen verlassen können und auf das das alle aufbaut, weil es eben nicht so funktioniert, dass man die Theorie nehmen kann und dann in einem Schritt in die Praxis umsetzen kann, sondern weil alles nur darauf basierend funktioniert, dass Menschen schon einen Umgang miteinander kennen, einen moralischen.
Das ist doch wirklich eine beruhigende Einladung, wieder in den Alltag zurückzukehren, in den Radioalltag und in den Alltag eines gewöhnlichen Nachmittags. Esther Ramharter war im Gespräch mit Herbert Rachowitz über kantische Moralphilosophie. Nächste Brockensendung in 14 Tagen wird bestritten von Ulrike Kadi. Sie war dabei, als Slavoj Žižek einen Vortrag in Wien gehalten hat und hat dann eine Aufnahme dieses Vortrages mit Mitgliedern von Stuzzi Cadenti, das ist eine Psychoanalytikergruppe, diskutiert und wird das Resultat präsentieren. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. Musik.
Millionen Kilometer ohne was zum Schauen. Und manchmal bist ganz erstaunt, was du jetzt gerade stehst. Und die Taschen sind ganz voll mit 100 Schlüsseln. Verlauter Zimmer, in die du nimmer eine gehst. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und wenn's heiß ist, hast du furchtbar leichte Sachen an. Und kannst mit jedem reden, der dich nicht interessiert. Und eine Frau ist eine von denen, wo einfach alles stimmt. Und wenn der Fahrt ist, fährst du auf der Autobahn spazieren. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und auf die Nacht gehst du in eins von den tollen Päseln. Und redst ein bisschen übers Leben bis in der Früh. Und wandern auf der Gossen, die weiße Sonne aufgeht. Dann fühlst du dich fast wieder so wie früher, nur ein bisschen mehr zu. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und langsam wärmer, wie wir sind. Und langsam wärmer, wie wir sind.